Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Felix Früchtel von der ProLife GmbH. Schönen guten Tag, Herr Früchtel.
Danke für die Einladung.
Herr Früchtel, Ihre Firma heißt ProLife GmbH. Da denkt man im ersten Moment an eine Firma aus dem Gesundheitsbereich.
Ja.
Ist das so oder womit beschäftigen Sie sich?
Na, also im weitesten Sinne vielleicht mit dem Thema der finanziellen Gesundheit, aber im Endeffekt sind wir ein Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das Lebensversicherung ankauft und auflöst, rechtlich aufarbeitet und dann auch so ein bisschen die Aufklärungsarbeit liefert, dahingehend, dass klassische Bank- und Versicherungsprodukte sich vielleicht nicht mehr so lohnen, wie man das vielleicht noch im Hinterkopf hat.
Mhm. Ja, tatsächlich habe ich gelesen, dass Sie sagen, mit den klassischen Finanzprodukten, der Finanzindustrie heißt Riester, Rürup, Renten, Lebensversicherung, Bausparer und so weiter, kann man kein Vermögen aufbauen.
Richtig.
Können Sie das begründen?
Im Endeffekt ist es so, man muss an der Stelle festhalten, ich will den schwarzen Peter gar nicht den Versicherungsgesellschaften oder den Banken zuschieben. Es liegt an unserem Geldsystem. Das Fiat-Geldsystem, in dem wir uns befinden, ist in keinster Form mehr irgendwie gedeckt. Also wir haben keine Golddeckung mehr im Hintergrund oder sonst irgendwas. Diese Währung inflationiert über die Zeit hinweg und wird dann irgendwann über Inflation oder Deflation stirbt dieses System. So sind in den vergangenen 500, 600 Jahren mehrere hundert Währungen immer wieder über einen gewissen Zeitablauf hinweg über den Jordan gegangen, sage ich mal auf gut Deutsch. Diejenigen, die immer dran glauben mussten, waren diejenigen, die in Banken, Versicherungsgesellschaften oder dem Staat sein Geld anvertraut haben. So, deswegen sage ich ganz klar, sobald man in solche Finanzkonstrukte investiert. Und das sind ja fiktive Konstrukte, die da geschaffen werden, die mit Geld gefüttert werden, indem man im Geld spart, in dieser Fiat-Geldwährung und dann eine Forderung gegenüber der Institution hat, dass man irgendwann sein Kapital mit einer gewissen Verzinsung wiederbekommt. Und da ist eben die Krux, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Unser vermeintlicher Vermögensaufbau frisst sich deswegen auf, weil einfach diese Währung uns diesen Vermögensaufbau weginflationiert.
Mhm. Sind denn diese Produkte tatsächlich komplett sinnlos? Weil die Finanzindustrie verspricht ja zum Beispiel bei Rentenversicherung wird oft gerechnet mit 4, 6 oder 8% Rendite im Jahr.
Also man muss ganz klar an der Stelle unterscheiden. Versicherungsprodukte zur Risikoabsicherung sind definitiv sinnvoll. Man muss definitiv unterscheiden, denn Versicherungsprodukte, die in irgendeiner Form Risiko absichern, sind definitiv sinnvoll. Die habe ich auch, die braucht man auch. Eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung fürs Auto, eine Vollkaske oder was es da auch immer gibt. Was ich aber ganz klar betone, was keinen Sinn macht, sind solche Versicherungsprodukte und häufig auch noch Kombiprodukte für den vermeintlichen Vermögensaufbau. Diese Hochrechnungen, die Sie richtigerweise genannt haben, die werden dem Kunden immer suggeriert. Der kriegt seine vorgelochte Wertmitteilung einmal im Jahr, da steht drauf 4 oder 6%, je nachdem, was er da hat. Und der Kunde erfreut sich seiner hypothetischen Rendite und sagt, alles klar, das ist alles in Ordnung und rechnet im Zweifel gar nicht nach. Aber es ist eine Milchmädchenrechnung. Ich muss schauen, was habe ich eingezahlt, was kriege ich zurück, wo liegt meine Rendite hier im Endeffekt. Und diese Rendite, die mir von den Banken und den Versicherungsgesellschaften zur Verfügung gestellt wird, ist in der Regel die Bruttorendite. Ich muss davon die Kosten abziehen. Und diese Kostenstrukturen, die sind meiner Meinung nach in den 90er Jahren stehen geblieben. Denn wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viele Finanzprodukte auf den Markt bekommen, die mit geringsten Kosten es uns ermöglichen, dass wir in Aktien, Fonds, ETFs, Edelmetallen oder sonst irgendwas investieren können. Und da sind eben die Versicherungsgesellschaften wirklich noch einen Schritt hinterher, diese Kostenstrukturen auch gänzlich mal zu überarbeiten, damit der Kunde die Möglichkeit hat, etwas Rendite tatsächlich zu erwirtschaften.
Mhm. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn das für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Nun ist es ja so, eine Rentenversicherung zum Beispiel ist ja durchaus sinnvoll, weil sie sichert ja auch das Langlebigkeitsrisiko ab.
Ja.
Heißt, ich könnte natürlich hingehen und wenn ich meinetwegen jeden Monat, was weiß ich, 200, 300 € in meine Rentenversicherung einzahle, könnte ich die genauso gut in einen ETF oder in einen anderen Aktienfonds investieren. Problem ist dann aber, wenn ich dann in Rente gehe und aus diesem Topf mir monatlich meine Entnahme rausziehe, dann ist dieser Topf irgendwann leer. Und wenn ich dann älter werde als gedacht, zum Beispiel 90, 95 ja. oder 100, ja, dann habe ich dann kein Geld mehr. Und Richtig. Bei einer Rentenversicherung ist es ja so, dass sie bis zum Lebensende tatsächlich zahlt.
Ja, Punkt für Sie. 100, also gebe ich Ihnen 100% recht, weil dieses Langlebigkeitsrisiko können Sie nur über solche Produkte abdecken. Das ist ganz klar. Sie müssen zwei Punkte beachten. Einmal will ich mich in dieses Produkt, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, versklaven über die 40 Jahre davor, bevor ich in Rente gehe, mit minimalster Rendite, mit wenig Flexibilität, um dann im Alter irgendwann eben diese Möglichkeit zu besitzen, dieses Langlebigkeitsrisiko abzudecken. Weil was entgeht mir in den 40 Jahren davor, die ich vielleicht dann hinten dran packen könnte, wenn ich selbst diese Altersvorsorge in die Hand genommen hätte? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, das hört sich auch immer toller an, wie es dann im Endeffekt ist. Diese Rentenfaktoren, auch die muss man sich anschauen. Es gibt Versicherungsgesellschaften, die haben wirklich tolle Rentenfaktoren, da macht das definitiv Sinn.
Können Sie ganz kurz erklären für die Zuschauer, was genau ist ein Rentenfaktor?
Ein Rentenfaktor bezeichnet den Wert, den ich monatlich bekomme, auf mein Gesamtkapital, das ich bis zum Ablauf der Rentenversicherung angespart habe. Man spricht vom Rentenfaktor dahingehend, wenn man also pro 10.000 Euro, die ich in einer Versicherung eingezahlt habe, gibt es einen Faktor, der liegt roundabout zwischen 25 und 35. Bedeutet, ich bekomme pro Monat 25 bis 35 Euro pro 10.000 Euro Kapital, das ich in der Versicherung habe. So, und je nachdem, wie hoch dieser Faktor ist, brauche ich natürlich länger oder weniger lang, bis ich mein eingezahltes Kapital wieder sehe. Bei einem Rentenfaktor von irgendwie 30, nehmen wir mal die Hälfte, da sind wir roundabout bei 26, 27 Jahren, bis ich mein eingezahltes Kapital wieder sehe von der Versicherungsgesellschaft. Dann habe ich aber nur das eingezahlte Kapital wieder gesehen und ich muss ungefähr ja, 90, 92 Jahre alt werden. Wir sprechen noch nicht von Vermögensaufbau dahingehend, dass die Inflation in irgendeiner Form kompensiert wird. Das heißt, man muss, und das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, bin ich derjenige, der sagt, ich bin jetzt risikoscheu und möchte das abbilden in irgendeiner Form, dass wenn ich zu alt werde, ich wünsche jedem ein langes Leben, aber dass ich zu alt werde und dann irgendwie in Bredouille gerate, dass ich keine monatlichen Einkünfte mehr habe, dann muss ich in die Rentenversicherung gehen oder in solche Versicherungsprodukte. Wenn ich sage, ich bin davor derjenige, der proaktiv investieren möchte, der niemanden zwischen sich und sein Geld lassen möchte, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass Sie in der Ansparphase davor so viel mehr Vermögen aufbauen können durch die eigene private Altersvorsorge, die man selbst handelt, dass man sich im Nachgang gar keine Gedanken mehr machen muss, wie alt werde ich jetzt oder werde ich eben nicht so alt.
Ja, aber was ist, wenn zum Beispiel ein Crash passiert wie 2008? Dann kann mein Vermögen, je nachdem, wo ich es angelegt habe, ja auch ganz schnell weg sein. Das ist ja auch ein erhebliches Risiko, ne?
Das ist definitiv ein erhebliches Risiko und da komme ich mit einer Binsenweisheit, dieses Thema, ich muss halt einfach gut aufgestellt sein, breit gestreut sein. Es gab ja doch auch Asset-Klassen im Jahr 2008, die in gewisser Weise das Vermögen weiterhin abgesichert haben. Ich denke hier unter anderem auch an Edelmetalle. Natürlich hatten wir dann einen massiven Aktiencrash, aber auch da muss ich halt schauen, ich muss einfach den Long-Term im Blick haben. Wie lange habe ich hier entsprechend Zeit, um mein Kapital aufzubauen über die Zeit hinweg? Und gerade an junge Leute gebe ich den Appell mit, je früher man anfängt, egal mit welcher Sparrate, und wenn es am Anfang nur 25 Euro sind, fang an, damit du solche Extremsituationen, die ja definitiv immer wieder auftreten werden, da sind wir uns einig, dass du die kompensieren kannst über die Jahre hinweg. Und wenn du irgendwann 50, 60 bist und dann darüber nachdenkst, sollte ich jetzt vielleicht meine Altersvorsorge umstrukturieren, muss ich vielleicht nochmal irgendwie einen Cut machen, dann ist es sowieso schon zu spät. Dann ist es zu spät, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Also von dem her, irgendwann ist der Zug auch abgefahren, das ist auch klar.
Was halten Sie von Goldsparplänen? Sie haben gerade angesprochen, man sollte in jungen Jahren mit 25 bis 50 Euro schon anfangen. Wenn man meinetwegen 20 ist, 21, nach der Lehre, nach der Ausbildung, nach dem Studium, und man schließt so einen Goldsparplan ab und man spart kontinuierlich jeden Monat nur 25 Euro. Haben Sie sich damit mal beschäftigt, ob sich das rechnen würde?
Meine persönliche Meinung, Es ist definitiv besser als, also am Anfang hat man ja die Situation, ich habe gar nicht den Batzen Geld, den ich in irgendeiner Form einmalig investieren kann. Das heißt, einige Investitionen stehen mir als junge Person in der Regel noch gar nicht zur Verfügung, weil ich den Einmalbetrag noch habe. Ich muss irgendwie mit einer ratierlichen Sparform anfangen und dann habe ich ja im Endeffekt die Auswahl zwischen einem ETF-Sparplan, einem Versicherungssparplan oder einem Goldsparplan. So, und wenn ich mir den Goldsparplan anschaue, ist er halt dahingehend sehr sexy, weil ich sage, ich habe dahinter einen physischen Wert, der über Jahrtausende hinweg seinen Wert immer wieder behalten hat, der natürlich auch gewissen Schwankungen unterliegt, aber der gerade jetzt in den letzten Monaten und Jahren massiv performt hat. Und das würde ich immer inkludieren bei einem Goldsparplan, es gibt Anbieter, die mir ab einer gewissen Größe dieses Gold physisch zur Verfügung stellen. Und das finde ich persönlich, das muss jeder für sich selbst beurteilen, finde ich persönlich immer sehr, sehr wichtig, weil mir bringt es nichts, wenn es irgendwo als Zertifikat hinterlegt ist, dann habe ich nämlich wieder nur ein Papierversprechen. Mhm. Mir bringt es nichts, wenn es in irgendeinem Safe in der USA liegt, weil da komme ich nicht schnell hin. Gold hat ja auch immer die Eigenschaft, sehr flexibel zu sein. Wenn jetzt das Finanzsystem zusammenbricht, dann brauche ich jetzt mein Gold, das ich angespart habe. Unterm Strich finde ich eine sehr gute Entscheidung und ich denke, das sollte ins Portfolio definitiv immer mit reinfließen.
Mhm. Nur da muss man natürlich auch Folgendes beachten bei so einem Goldsparplan. Wenn ich, natürlich sinnvoll sind die, wo ich wirklich in physisches Gold spare und mir dann, was weiß ich, wenn ich dann einen 50 Gramm oder 100 Gramm Barren zusammen habe, dass ich mir den auch ausliefern lassen kann. Nur da fängt es dann ja auch wieder an, da habe ich dann ja auch wieder Kosten. Ich kann den Goldbarren kann ich mir dann in Klar. die Wohnung irgendwo legen oder verstecken, sicherlich. Aber gibt es auch das Einbruchsrisiko?
Ein Tod muss ich immer sterben, ja. Das ist so. Gerade wenn ich am Anfang beginnen möchte, Kapital aufzubauen, es geht nicht ohne Kosten. Irgendwann, das ist so eine abflachende Kurve, je mehr Kapital ich habe, umso weniger Kosten habe ich auf den Gesamtstock gesehen. Weil irgendwann habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hole mir einen Tresor. Wenn ich 1 Million Euro Goldvermögen habe zum Beispiel, dann und der Tresor kostet mich 2000 Euro, dann ist die Kostenstruktur relativ überschaubar diesbezüglich. Das ist vollkommen klar, aber gerade in jungen Jahren und umso wichtiger ist es am Anfang anzufangen, ich habe Kosten, gar keine Frage. Und irgendwann habe ich dann aber vielleicht auch die Möglichkeit, einfach zu einem Goldhändler zu fahren und dort einfach zu kaufen, ohne Intermediär dazwischen. Dann sind die Kosten auch wieder deutlich geringer. Aber ich muss ja irgendwann anfangen, es hilft ja nichts.
Ja, was gibt es noch außer Goldsparpläne? Was sinnvoll ist, wo man tatsächlich Vermögen aufbauen kann?
Man muss auch immer ein gutes Bauchgefühl haben. Das ist immer meine Devise. Wenn Sie kein gutes Bauchgefühl haben, dann kommen Sie egal mit welchem Produkt nicht weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand nur dann ein gutes Bauchgefühl hat, wenn er ein Bank- oder Versicherungsprodukt hat, dann soll er da drin bleiben, um Gottes Willen. Ich persönlich, wieder persönliche Meinung, bin ein großer Fan von Sachwerten, das heißt Edelmetalle in jeglicher Form. Ich finde auch Silber sehr attraktiv, auch wenn wir da jetzt die 19% Versteuerung drauf haben, aber ich finde das ein attraktives Medium, gerade wenn wir über einen Finanzcrash sprechen. Dann Immobilien sind immer noch attraktiv, vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv in Deutschland, aber auch hier gibt es Unterschiede, die man beachten muss. Im Ausland gibt es definitiv Lagen, die sehr attraktiv sind. Aktienpflicht sollte in jedes Portfolio gehören, auch schon ab jungen Jahren. Und dann gibt es noch so ganz spezielle Sachen, Kunst, Autos, Uhren. Ich kenne Leute, die auch mit solchen Sachwerten sehr, sehr vermögend geworden sind.
Whisky.
Gibt's auch. Balsamico habe ich auch schon gehört.
Ja, bei Immobilien, da muss ich nachfragen. Also gerade in Deutschland, Sie haben es angesprochen, ist es ja ein komplettes Risiko, sich jetzt eine Immobilie ans Bein zu binden, weil man weiß ja wirklich nicht, was dieser Kaste in Berlin noch alles einfällt.
Ja.
Ja, wahrscheinlich muss man demnächst auch ein Windrad aufs Haus setzen oder irgendwie sowas. Ja, wieso sind Sie Fan von Immobilien?
Ich bin deswegen Fan von Immobilien, weil gewohnt wird immer. Punkt. Egal, wer an der Macht ist und egal, was für Hirngespinste da ausgeboren werden. Und wir sind ja auch immer in Zyklen unterwegs. Und wir merken doch jetzt gerade eben schon, dass dieser Zyklus, der in irgendeiner Form dieser grüne Idealismus, in dem wir uns jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten bewegt haben, dass der zu Ende geht. Und ich bin da immer sehr positiv gestimmt. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann ein Windrad auf dem Haus bauen müssen. Und wie gesagt, gewohnt wird immer, wir haben massiven Zuzug in Deutschland. Die Leute müssen irgendwo untergebracht werden. Und es gibt definitiv meiner Meinung nach Immobilien, Objekte. Und da gehe ich eher in Mehrfamilienhäuser, in Städten, wo ich Leute in kleineren Wohnungen reinbringen kann, die definitiv interessant sind. Und muss man natürlich auch immer in Beziehung zu der Zinslandschaft sehen, aber auch die wird immer attraktiver. Also von dem her, ich bin da schon positiv gestimmt und ich muss auch noch eine Sache loswerden, dieses Thema Enteignung. Das schwebt ja auch immer so über dem Immobilienthema in Deutschland. Ich persönlich denke, es ist nicht unrealistisch, aber wenn uns die Immobilien enteignet werden oder wenn es da eine Zwangshypothek gibt auf diese Immobilien, dann haben wir ganz andere Probleme, weil da sind davor alle unsere Sichteinlagen auf den Konten mindestens auch schon mal angefasst worden und da ist auch schon Geld verloren gegangen. Das heißt, wenn es wirklich zu einer Enteignung kommt, dann ist sowieso Tohuwabohu hier in dem Land und dann, sage ich mal, ganz salopp, dann ist auch schon wurscht.
Mhm. Ja, BlackRock Merz hat ja jetzt eine wunderbare Idee gehabt, die so rumgeistert.
Ja.
Er hat nämlich festgestellt, dass die Deutschen 2,8 Billionen Euro an Sparvermögen haben und er denkt sich, dass man die doch irgendwie nutzen könnte. Was steckt dahinter?
Er hat ja wortwörtlich gesagt, er würde sie gern mobilisieren.
Ja,
also mobilisieren, diese Kriegsrhetorik, die hat mich schon ein bisschen zum Schaudern gebracht. Mich hat es auch gewundert, wie der ehemalige BlackRock, glaube ich, im Aufsichtsrat gesessen, Aufsichtsratmitglied, so schnell so tiefrot werden konnte. Aber bei dieser Regierung geht das wahrscheinlich. Ist vollkommen egal. Ich sehe hier eine Riesengefahr. Denn sobald einmal öffentlich über dieses Thema gesprochen und diskutiert wird, gewöhnen sich die Leute an diese Begrifflichkeiten und an die potenzielle Möglichkeit, dass die Regierung, egal welche Form, welche Konstellation, auf unser Sparvermögen zugreifen kann. Und ich habe vor einem Jahr gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass eine Sonderabgabe, wie auch immer die ausschaut, Kriegsabgabe oder sonst irgendwas, von 1% auf unser Vermögen durchaus denkbar ist. Ich habe damals gesagt 1%. Jetzt vor ein paar Tagen hat der Merz sich hingestellt und hat 10% in den Mund genommen. Also von dem her, ich bin kein Schwarzmaler, aber es ist so offensichtlich und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Jahren in irgendeiner Form eine Vermögensabgabe sehen werden. Die wird nicht Vermögensabgabe heißen, die wird mit irgendwas getarnt werden und dann wird Vermögen in irgendeiner Form abgeführt werden müssen.
Wie schätzen Sie das Vermögensregister ein? Also was ja da jetzt auch kommen soll, dass man tatsächlich jegliches Vermögen, auch wenn man irgendein Gemälde an der Wand hängen hat, da melden muss. Wird das durchkommen?
Ja, ganz sicher. Also auf EU-Ebene, Vermögensregister, bin ich mir zu 100% sicher, dass es durchgehen wird. Es ist ja auch schon im Endstadium im Endeffekt. Wie das dann umgesetzt wird, das steht noch so ein bisschen in den Sternen, weil es ist ja im Endeffekt eine Hohlschuld der EU. Es ist ja nicht so, dass wir verpflichtet werden, einen Bogen auszufüllen und reinzuschreiben, also ich habe hier 3 Gemälde von Da Vinci und 10 Mercedes SL in der Garage stehen, sondern es muss ja dann im Endeffekt, ist eine Hohlschuld von der EU. Wie sie das umsetzen wird, das werden wir sehen. Wie heiß es dann wirklich gegessen wird, werden wir auch sehen. Aber man sieht natürlich hier die Übergriffigkeit von Seiten der EU und auch von Seiten unserer Bundesregierung, die ja da nochmal eine Schippe draufgesetzt hat mit dem Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz des Herrn Lindner. Das ja im Unterschied zum Vermögensregister keine Hohlschuld, sondern wirklich eine Bringschuld des jeweiligen Bürgers ist, weil der anzeigen muss, wenn er über 100.000 Euro Vermögen besitzt. Und ich sehe da schon eine gewisse Gefahr. Ich glaube nicht, dass es heute oder morgen passieren wird, dass hier in irgendeiner Form zugegriffen wird. Aber Sie sehen ja die Übergriffigkeit. Und im Endeffekt, wenn wir in 3 Jahren zusammensitzen, wird die Situation eine ganz andere sein.
Ja. Also die Massentierhaltung wird ja scharf kritisiert, das zu Recht auch. Mir kommt es immer mehr vor, dass hier eine Massenmenschenhaltung stattfindet. Dass diese ja, tut mir leid, aber man fühlt sich mittlerweile nicht mehr irgendwie als freier Bürger, sondern man schaut da hoch teilweise wie Kaninchen vor der Schlange und kriegt teilweise, ich kenne Menschen, die haben richtige Ängste entwickelt.
Ja.
Und man spricht ja auch schon davon, dass gerade die junge Generation Angst vor den Grünen hat.
Zurecht.
Ja, aber ist das so, dass die wirklich auf uns herabschauen wie der Bauer auf sein Vieh?
Ich fühle mich so.
Ja.
Man muss sich ja mal wirklich ein bisschen setzen wieder und mal die Gedanken sortieren und sagen, wer ist jetzt hier im Volk das Souverän? Wir sind das Souverän, wir als Volk. Wir brauchen jemanden drüber, der das Volk zusammenhält, der die Ordnung herstellt. Das ist gar keine Frage, die brauchen wir.
Brauchen wir das?
Naja, wir brauchen es dahingehend, als dass wir zumindest eine Institution brauchen und ein paar Behörden brauchen wir, bin ich der Meinung. Für öffentliche Sicherheit, die brauchen wir. Wir brauchen auch Behörden, die in irgendeiner Form Finanzen verwalten, die brauchen wir. Ob wir alle Behörden brauchen, da können wir lange drüber diskutieren, aber ein paar Behörden, bin ich der Meinung, brauchen wir. Aber der Umgang mit dem Souverän, dem Volk, der ist mittlerweile, hat eine so dermaßen sozialistische Struktur bekommen. Ich habe letztes Mal, zum zweiten oder dritten Mal jetzt, ein Buch von Hayek wieder gelesen, das aus 1944 stammt. Wenn Sie dieses Buch heute lesen...
Wie heißt es?
Der Weg in die Knechtschaft, glaube ich.
Ja,
genau.
Ich kenne es, ja.
Richtig. Und wenn Sie das durchlesen, dann glauben Sie, Sie sind im Jahr 2024. Das ist alles schon mal geschehen. Das ist, die Zügel werden immer enger, das Korsett wird immer enger. Ich meine, was schon alles reguliert wird. Ich bin letztes Mal, das können Sie sich nicht vorstellen, ich höre normalerweise keine Nachrichten. Habe ich ein Leihauto bekommen, letzte Woche Montag, und dann lief Bayern 3 und dann habe ich gehört, habe die Nachrichten gehört und dann kam Werbung. Und dann kam Werbung, O-Ton, der US-amerikanische Wahlkampf war noch nie so überspitzt wie dieses Mal. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht im Populismus landen, wo ich mir denke, was haben wir denn mit dem US-amerikanischen Wahlkampf zu tun? Das interessiert mich überhaupt nicht. Das tangiert mich nicht mal. Aber da sehen Sie mal, wo Sie überall, an jeglicher Stelle, jeden Tag, ich will jetzt doch manipuliert werden.
Ja, aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil wenn ich auch an die Corona-Zeit zurückdenke und beobachte, was in den letzten 4 Jahren passiert ist, wie viele Menschen mittlerweile sich interessieren für Dinge, die sie früher überhaupt nicht interessiert haben, wie Politik, ja, wie auch Geschichte, auch diese verlogene Geschichte. Mhm. Und da muss man ja auch eins sagen, also ich bin jetzt 56 Jahre alt und ich bin quasi mein ganzes Leben lang von den Medien nur belogen worden. Ja,
wenn Sie so wollen.
Ja, es ist tatsächlich so. Ja, also man muss da nur 11. September, der Irakkrieg und so weiter, die Säuglinge, die da aus den Brutkästen gezogen werden sollten, was alles komplette Lügen war. So, und da frage ich mich, was stimmt denn überhaupt an der Geschichte? Ja, ist tatsächlich so, ja, man kann uns ja alles erzählen. Ja, wie sehen Sie denn die Geschichte des Geldes? Stimmt das alles so, was man uns erzählt hat?
Ja, das Thema ist einfach, stimmt das alles so? Man kann die Geschichte lügt ja nicht. Das Thema ist, ich bin mir auch relativ sicher, wenn man das nachvollziehen möchte, kann man das nachvollziehen, aber die Geschichte des Geldes, zumindest seit, ich habe vorhin was gesagt, immer wenn Krieg geschehen ist oder immer wenn kriegerische Auseinandersetzungen von einem Volk durchgeführt wurden, lässt sich sehr gut nachvollziehen in den letzten 2000 Jahren, dass dann das Geld manipuliert worden ist, weil es war nicht genug Geld da, um Krieg zu führen. Das heißt, die Römer haben damals schon ihre Silbermünzen mit Kupferanteilen gestreckt, um genug Silbermünzen zu haben, um ihre Rüstungsausgaben finanzieren zu können.
Und die Soldaten?
Die Soldaten, so. Und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Das war vor dem Ersten Weltkrieg so, das war vor dem Zweiten Weltkrieg so. Da wurden dann die Golddeckungen aufgehoben, weil wir müssen ja die Kriegsmaschinerie finanzieren. Sie sehen es jetzt, wie sich massiv die Geldmenge und die Verschuldungsgrade der jeweiligen Länder anpassen. So, und von dem her es war schon immer dasselbe. Sagen wir es so, es war schon immer dasselbe. Und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Was kann ich denn überhaupt glauben? Das ist eine philosophische Frage dann im Endeffekt. Was können wir wirklich noch glauben? Was ist innerhalb der Matrix, was ist außerhalb? Und da habe ich mich jetzt mittlerweile schon so positioniert, dass ich sage, ich nehme mich komplett raus. Ich hole mir die Informationen, die ich brauche, die kann ich mir holen, die muss ich natürlich auch validieren in den verschiedensten Medien. Auch diese alternativen Medien haben ja mittlerweile so ein bisschen, das finde ich nicht ganz so gut, die Entwicklung, dass auch da viel Schindluder getrieben wird mittlerweile. Sie müssen sich wirklich dezidiert informieren über die Themen und dann kann ich mich nur um meine Familie kümmern. Punkt. Ende. Ja. Und um mehr kann ich mich nicht kümmern.
Ja. Besteht denn jetzt nicht vielleicht die Chance, dass sich tatsächlich mal was Grundlegendes ändert? Durch die ganzen Sachen, die in den letzten 4 Jahren passiert sind, die so viele Menschen dazu gebracht haben, sich mit Dingen zu beschäftigen, die sie vorher niemals interessiert hat. Ja, besteht da eine Chance? Sehen Sie da eine Chance, dass die ganze Menschheit irgendwie sich in eine andere Richtung, in eine gute Richtung entwickelt, auch wenn es jetzt im Moment vielleicht nicht so aussieht?
Was ist gut? Wenn Sie uns fragen...
Freiheit ist gut.
Ja, und da fragen Sie viele andere Leute, die sagen, Freiheit ist nicht gut, also aus gewissen Kreisen. Von dem her, nein, glaube ich nicht, weil die Masse der Bevölkerung, obwohl sich viele mit dem Thema auseinandersetzen, haben Sie vollkommen recht, aber die Masse der Bevölkerung sich in einem Hamsterrad befindet. Die müssen arbeiten gehen. Selbst wenn sie drüber nachdenken wollen würden, müssen die schauen, dass sie Geld nach Hause bringen. Die können nicht mehr. Die Lebenshaltungskosten steigen. Die Leute können sich im Zweifel gar nicht damit in der Form auseinandersetzen. Marc Friedrich sagt ja immer, wenn 3% der Bevölkerung auf der Straße sind, dann kippt ein System. Aber selbst das wird nicht passieren, glaube ich.
Ja, wo geht die Entwicklung denn hin? Und da möchte ich jetzt noch die digitalen Zentralbankwährungen ansprechen. Mhm. Wenn die kommen, dann sieht es ja tatsächlich aus nach einer kompletten ja, Menschenhaltung, einer Versklavung.
Gläserner Bürger auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Die werden kommen, die CBDCs. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, 2019 habe ich das erste Mal drüber gesprochen in einem Vortrag und ich wurde, sagen wir mal so, ich wurde belächelt dafür. Mittlerweile ist es relativ klar, dass die EZB sich dem Thema sehr stark angenommen hat. Frau von der Leyen hat ja schon häufiger darüber gesprochen, dass der digitale Euro kommen wird. Zuerst mal als Parallelwährung und ich kann Ihnen ganz genau sagen, wie die Nummer abläuft. Parallelwährung, ach, das ist ja super, das funktioniert sehr gut, die Leute zahlen doch sowieso nur noch mit dem digitalen Euro, dann können wir ja den normalen Euro abschaffen. Und der digitale Euro wird eine neue Währung sein. Die wird uns nicht mehr die Freiheit geben, die wir jetzt haben, dass die Oma mal dem Kind 50 Euro zusteckt, dass ich mir ein Auto kaufe, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinem, und man muss ja immer sagen, mit unserem netto versteuerten Geld machen zu können, was ich will. Und das, Sie haben vorhin gesagt, Leute machen sich Gedanken, haben Angst. Wenn ich mir über eine Sache Gedanken mache oder Angst habe, dann ist es über dieses Thema.
Ja, Herr Früchtel, haben Sie vielleicht noch irgendetwas, was Ihnen wichtig ist, was Sie den Zuschauern sagen möchten?
Ich glaube, Information, die man sich selber einholt, ist heute so wichtig wie noch nie zuvor. Jeder sollte sich für sein Thema, und es muss nicht nur Geld sein, es gibt ja auch viele andere Themen, die Informationen einholen, die es gibt, die für einen wichtig sind und soll dann auch in die Handlung kommen. Ich sehe es heute wieder, wir haben hunderte Leute hier auf dem Kongress, sehr vorbildlich, macht mir viel Spaß, aber jetzt gilt es auch, in die Umsetzung zu kommen. Weil sich nur jeden Tag Vorträge anzuhören, darüber zu ärgern, was nicht funktioniert, was nicht klappt, davon kommen sie nicht weiter. Aus dieser Lethargie müssen wir alle so ein bisschen raus und da möchte ich auch so ein bisschen Emotionen reinbringen, aus der Lethargie raustun, die Hände wirklich in die Beine in die Hände nehmen und mal wirklich den Arsch hochkriegen und mal wieder was machen. Ich glaube, es ist nicht alles schlecht in Deutschland. Wir haben eine super Bevölkerung hier, wir haben ganz, ganz viel Motivation hier, ganz, ganz viel Know-how und wenn wir mal wieder alle zusammen an einem Strang ziehen, dann kriegen wir die Karre noch wieder aus dem Dreck raus, glaube ich.
Ja, danke für den Optimismus zum Schluss.
Gerne.
Herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke.
Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und für Ihr Interesse. Ja, bitte abonnieren Sie diesen Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke und bitte schreiben Sie auch Ihre Meinung in die Kommentarzeile. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und sage bis bald.